Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Esra Erdoğan. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxie 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Sternstunde Anatolien und Vermächtnis der türkischen Völker sowie türkische Musik. Nun die Nachrichten.
Das Kabinett wird heute unter Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zusammentreten. Vorrangiges Thema des Treffens werden die Entwicklungen im Nahen Osten sein. Dabei sollen auch die Auswirkungen des Krieges im Iran auf die Wirtschaft eingehend analysiert werden. Bewertet wird zudem die aktuelle Lage in der Straße von Hormus, die im Zuge des vorübergehenden Waffenstillstandsprozesses aufgrund der von den USA verhängten Blockade erneut geschlossen wurde. Zusätzliche Maßnahmen, um die Auswirkung der Turbulenzen in der globalen Wirtschaft auf Türkei möglichst gering zu halten, sollen ebenfalls auf den Tisch kommen. Auch die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen werden überprüft. Diplomatische Schritte zur Beschleunigung der Umsetzung des Gaza-Friedensplans vor Ort sollen besprochen werden. Zudem werden Bemühungen erörtert, den internationalen Druck auf Israel zu erhöhen, das seine Angriffe auf Gaza trotz Waffenstillstands fortsetzt. Das Ziel eines terrorfreien Türkiye wird ebenfalls Teil der Tagesordnung sein. In diesem Zusammenhang sollen die errichtete Phase des historischen Prozesses sowie mögliche gesetzliche Schritte im Rahmen des Abschlussberichtes der Kommission für nationale Solidarität, Brüderlichkeit und Demokratie bewertet werden.
Die Zeitung Die Zeit hat das flexible Diplomatieverständnis von Türkiye, das gleichzeitige Kontakte zu unterschiedlichen Akteuren ermöglicht, unter die Lupe genommen. In einer Analyse zum Antalya Diplomatieforum wird betont, dass das Treffen die Veränderungen in den globalen Machtverhältnissen deutlich sichtbar mache. In dem Beitrag wird hervorgehoben, dass Türkei eine flexible Diplomatie verfolge, die den gleichzeitigen Dialog mit verschiedenen Akteuren erlaube. Präsident Recep Tayyip Erdoğan spricht mit allen, mit Ukrainern und Russen, mit Armeniern und Aserbaidschanern, mit Iranern und Amerikanern. Das ist eine Politik, die wie eine Pendel hin und her schwingt, heißt es in dem Artikel. Weiter wird in der Analyse betont, dass Ankara in den vergangenen Jahren ein fein geknüpftes Netzwerk von Beziehungen aufgebaut habe, das sich über die halbe Welt erstrecke und sich zunehmend erfolgreich als Vermittler in Konflikten sowie als hilfsbereiter Akteur in Krisenzeiten positioniere. In diesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, dass die Teilnahme des russischen Außenministers Sergei Lavrov am Forum ein Zeichen für die offene Diplomatie von Türkei gegenüber allen Seiten sei. Unter Bezug auf das diplomatische Prinzip, Entscheidungen werden von denen getroffen, die im Raum sind, wird in der Analyse festgestellt, dass der Gipfel in Antalya diese Realität erneut verdeutlicht habe. Zudem wird berichtet, dass Präsident Erdoğan zur Eröffnung des Forums Türkei als Schlüssel zum Frieden bezeichnet und die Veranstaltung als Plattform der Hoffnung für die Zukunft charakterisiert habe. Gleichzeitig wird Kritik daran geäußert, dass Europa, insbesondere Deutschland, sich nicht schnell genug an die sich wandelnde Weltordnung anpasse. Vor dem Hintergrund eines schrittweisen Rückzugs der USA aus ihrer globalen Rolle würden regionale Akteure zunehmend an Bedeutung gewinnen. Zugleich würden Unsicherheiten darüber, wie sich die Europäische Union in dieser neuen Ordnung positionieren müsse, bestehen, so die Zeitung.
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wonach die US-Marine ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff gestoppt und beschlagnahmt hat, verzeichneten die globalen Ölpreise am Montagmorgen an den asiatischen Märkten einen deutlichen Anstieg. Die Spannungen nahmen zu, nachdem der Iran am Samstag die Straße von Hormus erneut für Handelsschiffe gesperrt und angekündigt hatte, jedes sich nähernde Schiff ins Visier zu nehmen. Die Unsicherheit in der Straße von Hormus durch die etwa 20% der weltweit Öl- und Flüssig-Erdgaslieferungen transportiert werden, führte zu erheblichen Schwankungen auf den Energiemärkten. Seit den Angriffen der USA und Israel auf den Iran am 28. Februar hatte die Führung in Teheran wiederholt damit gedroht, den Schiffsverkehr in der Meerenge ins Visier zu nehmen. US-Präsident Trump erklärte, eine US-Delegation werde am Montag zu Gesprächen in Pakistan eintreffen. Vertreter des Weißen Hauses teilten mit, dass die Delegation von Vizepräsident J.D. Vance geleitet werde. Iranische Staatsmedien berichteten jedoch, dass Teheran derzeit nicht plane, an Gesprächen teilzunehmen. Offizielle iranische Stellen haben bislang keine endgültige Erklärung zur Position des Landes gegeben.
Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bakher Ghalibaf hat erklärt, Teheran führe weiterhin Verhandlungen mit den USA, sei aber zu notwendigen Maßnahmen bereit. Er warnte, der Iran vertraue seinen Gegnern nicht und müsse jederzeit mit einer erneuten Eskalation rechnen. Ghalibaf sagte, die Lehren aus vergangenen Konflikten hätten die Bereitschaft des Irans gestärkt. Er warf den USA zudem vor, Spannungen durch Täuschung während den Verhandlungen geschürt zu haben.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Israelische Streitkräfte haben trotz eines anhaltenden Waffenstillstands im Gazastreifen 2 Palästinenser getötet und 4 weitere verletzt. Dies berichteten medizinische Quellen. Eine Person wurde in der Nähe eines Lagers für Vertriebene im Norden des Gazastreifens erschossen, während ein Drohnenangriff in zentralen Gebieten eine weitere Person tötete. Bei einem separaten Drohnenangriff wurde zudem ein 16-Jähriger schwer verletzt. Medizinische Einrichtungen meldeten, dass nach den Angriffen Verletzte, darunter auch Kinder, eingeliefert wurden.
Nordkorea hat laut staatlichen Medienberichten mehrere Kurzstreckenraketen mit Streumunition abgefeuert. Die Tests, die unter der Aufsicht von Machthaber Kim Jong-un stattfanden, zielten auf ein Gebiet in rund 136 Kilometern Entfernung. Offiziellen Angaben zufolge dienten die Raketenstarts der Verbesserung der Fähigkeit zu gezielten Angriffen mit hoher Dichte. Der Abschuss erfolgte auf eine Reihe von Waffentests, darunter auch mit Marschflugkörpern.
Die israelische Armee hat bestätigt, dass ein Soldat im Südlibanon eine Jesusstatue beschädigt hat, was in der Öffentlichkeit Empörung auslöste. Ein Video zeigt, wie der Soldat in Daesairan mit einem Presslufthammer einen Teil des religiösen Symbols zerstörte. Die ehemalige US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene kritisierte den Vorfall und stellte die US-Unterstützung für Israel in Frage. Der Journalist Ryan Grimm warf israelischen Soldaten wiederholte Übergriffe vor und der ehemalige Kongressabgeordnete Matt Gaetz nannte die Tat entsetzlich.
Am gestrigen Sonntag haben Sprengstoffexperten in der Nähe von Paris eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Am Nachmittag wurde die Bombe gezündet, nachdem mehrere tausend Menschen evakuiert worden waren. Rund 800 Polizisten riegelten das Gelände im nordwestlichen Pariser ab, wo der Sprengsatz am 10. April bei Bauarbeiten entdeckt worden war. Der Sprengkörper war ohne sein Leitwerk, ungefähr 1 Meter lang und hatte einen Durchmesser von 33 Zentimetern. Die kontrollierte Sprengung war angeordnet worden, nachdem ein erster Versuch, den Zünder aus dem Sprengsatz zu entfernen, gescheitert war. Bilder der Operation zeigten, wie das schwere, rostige Metallüberbleibsel auf dem Boden einer sandigen Grube lag, fest verkeilt durch dicke Ruheholzbohlen, die vor Betonwändeln eingelassen waren. Anschließend waren umfangreiche Abdeckarbeiten erforderlich, um die Detonation zu dampfen. Ein dumpfer Knall, gefolgt von einem schweren Echo, das hunderte von Metern weit zu hören war, durchzog die leer gefeigten Straßen der Gemeinde westlich von Paris, während eine Drohne über den Ort flog, um den Krater zu inspizieren und sicherzustellen, dass die Umgebung vollständig gesichert war. Die Behörden bestätigten den reibungslosen Ablauf der Operation. Nicht explodierte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg wird immer noch in ganz Europa entdeckt. Insbesondere in Deutschland, wo 80 Jahre nach dem Ende des Kriegs regelmäßig Bomben auf Baustellen freigelegt werden. Im März 2025 war der Gare du Nord in Paris lahmgelegt, als eine 500 Kilo Bombe aus dem Krieg gefunden wurde. Schulen und Gebäude im Umkreis mussten unter Aufsicht von Polizisten evakuiert werden.
In Trinidad und Tobago sind auf einem verlassenen Friedhof die sterblichen Überreste von mindestens 50 Säuglingen und 6 Erwachsenen aufgefunden worden. Wie die Polizei von Trinidad und Tobago mitteilte, wurden die Leichen in der Ortschaft Kumato entdeckt, etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Port of Spain entfernt. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich um einen Fall von illegaler Entsorgung herrenloser Leichen handeln könnte. Die Polizei gab an, dass es sich bei 4 der Leichen um Männer und bei 2 um Frauen handle und dass 5 von ihnen mit Identifikationsetiketten vorgesehen gewesen seien. Zudem wurden bei 2 Leichen, einem Mann und einer Frau, Anzeichen dafür gefunden, dass bereits Autopsie durchgeführt worden waren.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Sabret, sabret, sabret. Sternstunde Anatolien.
In Anatolien war der Blick in den Himmel keine ruhige Rechenaufgabe wie in Mesopotamien. An den Ufern von Tigris und Euphrat gingen die Sterne über einem flachen Horizont auf. Beobachtung erfolgte in einem wiederholbaren Rhythmus. In Zentralanatolien jedoch war die Situation anders. Es gab Berge. Es gab harte Jahreszeiten. Und vor allem gab es eine staatliche Ordnung, die im Einklang mit dem Himmel funktionieren musste. Die Hittiter waren ein Volk, das zwar wusste, die Zeit zu zählen, sich mit ihr jedoch nie ganz einigen konnte. Als die mesopotamische astronomische Tradition Anatolien erreichte, brachte sie ein ernstes Problem mit sich. Mondjahr und Sonnenjahr stimmten nicht überein. Es wurden 12 Monate gezählt, doch das Jahr war nicht zu Ende, denn während das Mondjahr etwa 354 Tage umfasst, dauert das Sonnenjahr rund 365 Tage. Diese Differenz von 11 Tagen reichte aus, um innerhalb weniger Jahre die Jahreszeiten vollständig zu verschieben. Die Jahreszeiten drifteten auseinander. Feste fielen auf falsche Zeitpunkte. Rituale verrohrten ihre Synchronität mit der Natur. In hethitischen Tontafeln ist die Situation deutlich spürbar. Der Himmel erscheint darin nicht als harmonische Ordnung, sondern als ein Bereich ständiger Kontrolle und potenziellen Risikos. Denn für die Hethiter war der Kalender keine abstrakte Zeitachse. Der Kalender war ein Indikator dafür, ob der Staat funktionierte. Wurde ein Fest am falschen Tag begangen, erzürnten die Götter. Begann die Ernte zur falschen Zeit, drohte Hunger. Und wurde der Himmel falsch gelesen, zahlte der König den Preis. Deshalb beschäftigte sich die hethitische Astronomie weniger mit der Frage, was wird geschehen, sondern vielmehr mit, wann wird es uns Probleme bereiten. Eines der wichtigsten Werkzeuge, das aus Mesopotamien übernommen wurde, war das Wissen über Finsternisse. Die Babyloner hatten über Jahrhunderte hinweg die wiederkehrenden Zyklen von Mond- und Sonnenfinsternissen aufgezeichnet. Als diese Daten Anatolien erreichten, behandelten die Hethiter sie nicht als theoretische Vorhersage, sondern als unmittelbare politische Bedrohung. Denn eine Finsternis war in der hethitischen Welt kein gewöhnliches Himmelsereignis. Das vorübergehende Aussetzen der himmlischen Ordnung wurde als direkter Angriff auf den König interpretiert, der die Ordnung der Erde verkörperte. An diesem Punkt tritt eine der markantesten Praktiken Anatoliens in Erscheinung. Und jetzt wird's interessant. Das Ritual des Ersatzkönigs. Wurde eine Finsternis vorhergesagt, zog sich der eigentliche König zurück. An seiner Stelle wurde ein symbolischer König eingesetzt. Während der Dauer der Finsternis wurde das gesamte kosmische Risiko auf diese Person gelenkt. Nach der Finsternis kehrte der echte König zurück. Das Schicksal des Ersatzkönigs wird in den Quellen unterschiedlich beschrieben. In manchen Fällen wurde er getötet, in anderen lediglich abgesetzt. Doch die Logik des Rituals ist eindeutig. Astronomisches Wissen wurde hier zu einem Instrument staatlicher Sicherheit. Doch das Problem beschränkte sich nicht auf die Finsternisse. Die eigentliche Schwierigkeit lag in der mangelnden Übereinstimmung von Monaten und Jahreszeiten. In Mesopotamien wurde dieses Problem mathematisch gelöst, indem in bestimmten Jahren ein Schaltmonat eingefügt wurde, um Mond- und Sonnenjahr wieder in Einklang zu bringen. Die Hethiter kannten dieses System, entsprechende Hinweise finden sich in Tontafeln. Doch in Anatolien war diese Praxis weder zentralisiert noch automatisiert. In manchen Jahren wurde ein zusätzlicher Monat eingefügt, in anderen nicht. Dies deutet darauf hin, dass der hethitische Kalender weniger ein starres mathematisches System war, als vielmehr eine Struktur, die je nach Bedarf angepasst wurde. Die Hethiter berechneten die Zeit also nicht perfekt. Sie versuchten, sie zu verwalten. Hier spielte die Geographie Anatoliens eine entscheidende Rolle. Die in mesopotamischen Texten angegebenen Auf- und Untergangszeiten von Sternen funktionierten im hethitischen Raum nicht 1:1. Denn ein Stern geht in der Ebene an einem anderen Tag auf, als hinter einem Gebirge sichtbar wird. Dieser Unterschied war besonders für Sterne entscheidend, die den Zeitpunkt von Aussaat und Ernte bestimmten. Wenn ein Stern einige Tage später erschien, konnte dies bedeuten, dass die Aussaat in der falschen Woche erfolgte. Die hethitischen Schreiber erkannten dieses Problem. Dass sie für denselben Stern in verschiedenen Regionen unterschiedliche Daten verwendeten, zeigt, dass das Konzept eines lokalen Horizonts bewusst berücksichtigt wurde. Dies ist eines der frühesten bekannten Beispiele für geografisch sensible Astronomie. Deshalb sind die in Hattusha gefundenen Sternlisten keine bloßen Kopien der mesopotamischen Mul-Apin-Tradition. Die Struktur wurde übernommen, doch die Werte wurden neu interpretiert. Entscheidend war nicht, wann ein Stern rechnerisch aufging, sondern wann er tatsächlich sichtbar wurde. Denn das Ritual begann nicht im berechneten Moment, sondern im Beobachteten. Hier wird die Beziehung der Hethiter zum Himmel noch strenger. In den Tontafeln werden nicht nur Sterne verzeichnet, sondern auch, wie sie leuchten. Einige Deutungen legen nahe, dass das starke Flackern eines Sternes als Vorzeichen schlechten Wetters galt. Die Hethiter kannten die physikalische Ursache nicht, wohl aber die Konsequenz. Ein flackernder Stern war ein Zeichen bevorstehender Störung. Dies entspricht dem, was wir heute als astronomische Zintillation bezeichnen. Astronomie und Meteorologie waren für die Hethiter untrennbar miteinander verbunden. Der Himmel war ein einheitliches System, dessen Teile gemeinsam gelesen werden mussten. Auch die Einteilung des Tages folgte dieser Logik. Mit einem einfachen Stab, dem sogenannten Gnomon, wurde die Länge des Schattens beobachtet. Erreichte der Schatten eine bestimmte Länge, begann ein bestimmtes Ritual. Das war keine Uhr im modernen Sinne, sondern programmierte skralale Zeit. In Anatolien wurde Zeit nicht gemessen, sie wurde im richtigen Moment begonnen. Die mesopotamische Astronomie versucht, den Himmel zu verstehen. Die hethitische Astronomie hingegen ist gezwungen, mit ihm zu leben. Wissen ist hier kein intellektueller Besitz, sondern ein Mittel des Überlebens. Ein falsch berechneter Monat, ein falsch angesetztes Fest, all das konnte nicht nur religiöse, sondern auch politische und gesellschaftliche Katastrophen auslösen. Deshalb ist die Astronomie in Anatolien nicht romantisch. Sie ist hart, wachsam, ständig angespannt. Und vielleicht ist genau deshalb dieses merkwürdige Gefühl einer Zeitverschiebung, das wir heute beim Blick in den Himmel empfinden, erstmals hier auf den hethitischen Hochebenen entstanden. Denn sie blickten nicht aus Bewunderung zu den Sternen. Sie blickten hinauf, um zu rechnen. Und manchmal fürchteten sie sich, dass ihre Rechnung nicht aufgehen konnte.
Sternstunde Anatolien.
Olmuş büyüttüğüm arsız canım. her gün yeni günahlara doymuş yaşattığım temiz yanı. Meleklerin duasını sakla, kalbimdeki gizli cennet yitirdi.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Hörerinnen und Hörer, im Gedächtnis, das von den feinen Fäden der Zeit gewoben ist, gibt es manche Landschaften, die nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl sind. Sie werden im Heulen des Windes, in der gebrochenen Melodie eines Volksliedes, im Wiegenlied einer Mutter immer wieder neu geboren. Und so begeben wir uns heute in Vermächtnis der türkischen Völker auf eine Reise in den Norden des Schwarzen Meeres, zu jener uralten Halbinsel, an deren Ufern die Wellen die Vergangenheit flüsternd berühren, auf die Krim. Dieser Ort ist nicht bloß ein Stück Land, er ist ein Gedächtnis, gewachsen in der Stille der Verbannung, ein Ort, an dem selbst die Trennung zu einem Lied wird. Die Krim ist weit mehr als eine Halbinsel, sie ist ein Land, in dem selbst der Wind türkisch zu wehen scheint, unter dessen Erde die Geschichte ruht und über dem eine tiefe Sehnsucht liegt. Die Geschichte der Krim beginnt dort, wo Meer und Steppe einander umarmen. Auf der einen Seite erstrecken sich endlose Ebenen, auf der anderen die Unendlichkeit der Wellen, und zwischen diesen beiden Unendlichkeiten wächst ein Volk heran, die Krim-Tataren. Sie haben eine Zivilisation geschaffen, die zwischen nomadischem Geist und seeshaftem Leben schwingt. Sie lebten dieselbe Poesie, ob sie nun hoch zu Ross dem Wind folgten oder in einem Hof Tee aufsetzten. Denn in ihrer Welt ist das Leben eine Reise und jede Station eine Erinnerung. Mit der Entstehung des Krim-Khanats wurden diese Ländereien nicht nur zum Zentrum eines Staates, sondern auch eines kulturellen und seelischen Gefüges. Die in den steinernen Mauern der Paläste widerhallende Gerechtigkeit, die Gewürzdüfte auf den Märkten und die aus den Moscheen aufsteigenden Gebetsrufe bildeten ein Ganzes. Doch was die Krim wirklich bedeutungsvoll macht, sind nicht ihre Steine, sondern die Menschen, die zwischen ihnen leben. Die Menschen der Krim tragen das Meer in ihren Augen und die Steppe in ihrem Herzen. Ihre Stimme ist weder ganz fröhlich noch ganz traurig. Selbst wenn sie lachen, schweift ihr Blick in die Ferne. Und selbst wenn sie weinen, bewahren sie einen Funken Hoffnung. Denn in ihrer Geschichte ist Freude niemals rein. Im Schatten jedes Glücks liegt ein Verlust. Hinter jedem Lachen verbirgt sich eine Trennung. So entsteht die Kultur der Krim-Tataren aus der Verschmelzung feinster Gefühle. In einem Lied sind zugleich Hochzeit und Trauer verborgen. An einem Tisch finden sich sowohl Fülle als auch Erinnerung. Und wer sich an diesen Tisch setzt, isst nicht nur, sondern begegnet auch der Vergangenheit. In den Häusern der Krim ist Gastfreundschaft keine gewöhnliche Handlung, sondern eine heilige Tradition. Die Türen bleiben offen und jeder, der kommt, wird zuerst an den Tisch gebeten. Jeder gereichte Bissen dient nicht nur dazu, den Hunger zu stillen, sondern Herzen zu teilen. Und so trägt die Küche der Krim mehr als nur Geschmack. Sie trägt Erinnerung. Krim-tatarische Hochzeiten sind nicht nur die Vereinigung zweier Menschen, sondern die Wiedergeburt eines Dorfes und einer Geschichte. Bei diesen tagelangen Festen erklingen Trommeln und die Sunnas verstummen nicht. Der bewegendste Moment jedoch ist der Abschied der Braut. Wenn sie zum letzten Mal die Hand ihrer Mutter hält und Tränen fließen, wird es still, denn in diesem Augenblick reichen Worte nicht aus. Die Deportation der Krim-Tataren begann am 18. Mai 1944, als tausende Menschen in einer einzigen Nacht aus ihren Häusern gerissen und zwangsweise nach Zentralasien verschleppt wurden. Auf dem Weg kam es durch Hunger, Krankheit und Durst zu großen Verlusten, und dieser Schmerz hat sich als unauslöschliche Wunde in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Dieses tiefe Trauma verwandelte sich in ihrer Kultur in eine klagende Freude. Selbst in den glücklichsten Momenten ist die Traurigkeit der Vergangenheit spürbar. Ein Lied auf einer Hochzeit kann plötzlich in Melancholie übergehen. Ein Lachen wird von Tränen begleitet. Deshalb ist keine Freude im Leben der Krim-Tataren vollständig. Jedes Glück bleibt ein wenig unvollkommen. Jedes Lächeln trägt den Schatten der Verbannung. Auch die Musik der Krim ist der reinste Ausdruck dieser Gefühle. Der Klang einer Flöte erinnert an ferne Steppen. Das feine Klagen einer Geige ruft verlorene Jahre wach. Und in den Liedern der Krim kehrt immer wieder das Motiv des Weges zurück. Denn für sie ist das Leben nicht nur ein Gehen von einem Ort zum anderen, sondern die Geschichte eines Herausgerissenwerdens. Ein Lied, das mit »O, schöne Krim« beginnt, ist in Wahrheit Ausdruck einer Sehnsucht, eines Wunsches nach Rückkehr. Jede Note ist wie ein Gebet, jede Melodie ein Ruf und jede Weise trägt die Hoffnung, eines Tages zurückkehren zu können. Das Lied »O, schöne Krim« ist der eindringliche Widerhall einer Sehnsucht, die das Herz durchdringt, die Sehnsucht nach einer Heimat, in die man nicht zurückkehren kann. In jeder Zeile liegt der Schmerz der Trennung, in jeder Note die tiefe Verbundenheit mit dem Boden. Während man zuhört, scheint ein Teil der eigenen Seele zu zerbrechen, als würde ein fernes Zuhause, eine Kindheit, eine Erinnerung erneut zu sprechen beginnen.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Biri bana gelsin, o da sensin. Beni kırmış olsan da, ikimiz de aşık. Bir tek farkla, benimki senden biraz. Thank you.
nasıl gidersin? İstediğin her şey sanki yok. Değer mi dersin? Başkaları bilmez, görmez o. Nasıl bir duygu? Al elini kalbime bir koy. İşte gerçek bu. Her yer soğuk, hep karanlık. Kendi kendime tarifsiz. Ayrılmamız çok gereksiz. Şimdi uzaktan sebepsiz. O da sensin, beni kırmış olsan da. İkimiz de aşık, bir tek farkla benimki senden biraz fazla.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Gözlerimin etrafındaki çizgiler artık belli oluyor. Bütün o çizgiler son bir yılda oldu sana, bana, bize ağlarken. Ben Leyla olmuşum, kimin umrunda? Mecnun çoktan gitmişken. Bu ne garip bir yangındı böyle, sen söndün ben yanarken. Peki ben neden hala böyleyim? Neden hala geçmişteyim? Belki de ben sana hala aşığım. İşte tam burada karşındayım. Ya şimdi
it. da viel da hat, es et mesle mekte. Çal çal karışı zaten.
Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
İlk değilsen bile canın son kalacaksın. Aldığım her nefes gibi içime dolacaksın. Belki benimle, belki de bensiz kalıp ağlayacaksın. Ama gün gelecek sonsuza kadar yanımda olacaksın. Yana yana canım sana geliyorum. Her şeyle bak senin olurum. Aşığım adım gibi biliyorum. Ele inan. Sana deli olduma içime sine sine kollarına geldim bak. Kıskanan olur sen onları bırak. Ele inan. Sonunu bile bile sana deli olduma içime sine sine kollarına geldim bak. Kıskanan olur sen onları bırak. Ele inan. Kalacaksın. Aldığım her nefes gibi içime dolacaksın. Belki benimle, belki de bensiz kalıp ağlayacaksın. Ama gün gelecek sonsuza kadar yanımda olacaksın. Yana yana canım sana geliyorum. Her şeyle bak senin olurum. Aşığım adım gibi biliyorum. Ele inan. Ele inan. Sonunu bile bile sana deli olduma içime sine sine kollarına geldim bak. Kıskanan olur sen onları bırak. Ele inan. Sonunu bile bile sana deli oldum ah. İçime sine sine kollarına geldim bak. Kıskanan olur sen onları bırak. Ele inan. Na na na na na na na.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player Türkiye'nin Ses Radyosu. Yer Türkiye'nin Ses Radyosu.